Ich darf euch auch herzlich willkommen heißen und wir wollen zusammen die ersten 8 Verse aus Johannes 17 lesen. Johannes 17 ab Vers 1. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Soweit für den ersten Teil für diesen Vortrag mit dem Thema Jesus Christus hat uns den Vater offenbart. Wenn ich in Dortmund ein Thema beginne, dann sage ich oft, das ist ein ganz besonderes Thema. Und dann schmunzeln meine Mitgeschwister ein wenig, weil ich das fast zu allen Themen sage. Und das ist auch in gewisser Weise bei allen Themen wahr. Jedes Buch der Bibel ist ein Einzelstück aus der Hand Gottes. Jedes Thema ist etwas Besonderes, weil wir es mit göttlichen Dingen zu tun haben. Und doch dürfen wir heute Abend sagen, oder heute Nachmittag, es ist noch etwas besonderer. Warum? Wir haben nicht nur Bibeltext vor uns, das ist schon groß, sondern wir haben hier eine wörtliche Rede des Herrn Jesus vor uns und ja noch mehr. Es ist ein Text, eine Rede, die gar nicht an uns gerichtet ist, sondern wo zwei göttliche Personen, der Herr Jesus auf der Erde stehend, mit dem Vater, Gott dem Vater im Himmel redet. Und wir hören zu. Und ich freue mich, dass so viele Kinder da sind. Ich möchte euch direkt mal mitnehmen. Vielleicht habt ihr schon mal erlebt, dass ihr abends nicht eingeschlafen seid. Und irgendwann seid ihr leise aufgestanden und wolltet gucken, wo Papa und Mama sind. Und ihr seid vielleicht in das Wohnzimmer gegangen und auf einmal habt ihr gehört, die sprechen gar nicht normal miteinander. Die knien und beten. Und dann habt ihr ganz leise gehört, was beten sie denn? Und dann habt ihr gehört, die haben für dich gebetet. Und dann seid ihr ganz leise wieder ins Bett gegangen und habt gesagt, oh wunderbar, Papa und Mama im Wohnzimmer auf den Knien und haben für mich gebetet. Mann, das ist aber groß. Und jetzt sind wir mittendrin. Die Jünger sind mit dem Herrn Jesus auf dem Weg aus dem Obersaal zum Bach Kidron, das ist Kapitel 18, Vers 1. Der Jesus steht kurz davor, festgenommen zu werden und an das Kreuz zu gehen. Und irgendwo in diesem Bereich, wir wissen nicht genau wo, hat der Jesus stillgestanden und hat zum Vater gebetet. Und das Thema sind wir. Insbesondere. Aber stimmt das eigentlich wirklich? Wir werden gleich sehen, was das Schlüsselwort für dieses Kapitel ist. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich noch ganz kurz euch mal mitnehmen in die Kapitel 13. Denn wenn wir mal den ersten Vers aus Kapitel 13 aufschlagen, dann ist das ja sozusagen die Überschrift, die wir gewählt haben. Die Seinen, nämlich der Jesus sagt in Kapitel 13 oder das Wort Gottes, dass der Jesus wusste, dass er zum Vater gehen würde aus dieser Welt, und dann Vers 1 am Ende, da er die Seinen, also da steht in der Anmerkung die eigenen, die ihm gehören, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Der Jesus liebt uns sozusagen bis zum Äußersten. Das ist gemeint. Und das wird gerade auch hier deutlich. Dafür hat er den Jüngern in Kapitel 13 als erstes mal die Füße gewaschen. Das bedeutet, dass der Jesus alles wegnehmen wollte, was von dieser Erde störend ist, wenn man mit dem Herrn Jesus beschäftigt ist und mit den Dingen, die den Himmel betreffen. Das können wir auch ganz gut. Ich hoffe, dass ihr alle euer Handy aushabt, dass ihr nicht daran denkt, was Montag in der Schule wieder passiert oder auf der Arbeit oder all das, was uns ganz schnell gedanklich abbringt. Das hat der Jesus auch gemacht. Dann hat er zweitens Judas des Raumes verwiesen. Heute passiert das zum Glück nicht. Ihr dürft alle sitzen bleiben. Aber vielleicht ist einer hier, der noch nicht an den Herrn Jesus geglaubt hat. Dann hoffe ich, bleib sitzen. Also nicht, dass du jetzt rausgehst. Du bist herzlich eingeladen. Aber ich wünsche dir von Herzen und alle wir hier mit, dass du eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus bekommst, indem du mit deinen Sünden, mit dem, was du Böses getan hast, zum Heiland gehst und sagst, Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich möchte gerne dein Eigentum sein. Ich möchte gerne zu dir kommen. Weil ohne diese lebendige Beziehung ist dieses Kapitel fast wie ein verschlossenes Kapitel. Deswegen hatte der Jesus den Judas des Raumes verwiesen sozusagen, des Obersaales. In Kapitel 14 zeigt der Jesus dann unser Ziel. Wir dürfen einmal im Himmel sein. Und zwar spezieller im Haus des Vaters. Das wird uns besonders, ich mache schon mal Werbung für morgen Abend beschäftigen. Haus des Vaters, was für ein Ausdruck. Und in diesem Haus, sagt der Jesus, da sind ganz viele Wohnungen. Und das ist ja manchmal nicht so einfach, auch für Kinder, wenn man sagt, irgendwann einmal passiert dieses oder jenes. Dann will man ja am liebsten heute schon, dass das passiert und nicht, wann passiert es denn jetzt endlich? Und wisst ihr, was das Ende von Kapitel 14 ist? Da kommt das Wort Wohnung noch einmal vor, aber in Bezug auf unsere Herzen. Während wir auf dem Weg zu dieser ewigen Wohnung sind, sagt der Jesus, mein Vater und ich, wir kommen und wollen jetzt Wohnungen bei euch machen. Wisst ihr, was bedeutet Wohnung? Wohnen bedeutet da, wo man zu Hause ist. Und wenn Gott, der Vater und der Jesus bei uns wohnen möchten, dann müssen wir natürlich fragen, was möchtest du eigentlich? Ich kann da jetzt nicht so lange bei verweilen, aber ist ja klar, oder? Wenn ich irgendwo jetzt heute Nacht übernachte, dann sage ich nicht, ich möchte meine Möbel, ich möchte meine Tapeten, ich möchte meine Bilder aufhängen, sonst wohne ich bei euch nicht, weil ich bin ja nur eine Nacht da. Aber wenn ich da wohne, dann würde ich schon ganz gerne mal sagen, ich hätte gerne dies und dieses. Und der Vater will bei uns wohnen. Wunderbar, oder? Dann in Kapitel 15, da sind die Jünger dann schon aus dem Obersaal mit dem Herrn Jesus herausgegangen und gehen wahrscheinlich selber durch die Weinberge, und da spricht der Jesus von dem Weinstock. Ihr seid die Reben, und er spricht von dieser Verbindung, die wir haben, aber das Schöne ist, nicht Frucht bringen ist das Ziel, sondern die Verbindung zum Herrn Jesus ist das Ziel und Frucht bringen ist das Ergebnis. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Wir wollen gerne eine innige Verbindung zum Herrn Jesus haben und das Ziel, das automatische Ergebnis wird Frucht sein. Wenn wir nah beim Herrn Jesus sind, werden wir Frucht bringen. Viel Frucht oder mehr Frucht, viel Frucht, bleibende Frucht. Wunderbar. Kapitel 16 zeigt uns dann, und damit kommen wir jetzt schon ganz nah zu unserem Text, dass der Jesus zeigt, die Jünger sind noch in der Welt. Am Ende von Kapitel 15 hat er gesagt, die Welt hasst euch. Und da zeigt er uns, was uns helfen kann in dieser Welt. Er hat uns zum Beispiel den Heiligen Geist gegeben. Er hat gesagt, ihr könnt direkt zum Vater beten. Und so weiter. Wir wollen nicht weiter jetzt darauf eingehen, sondern jetzt dann zu diesem Vers kommen, Vers 1, dieses redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel. Also er hatte mit den Jüngern gesprochen und er betet jetzt, redet jetzt zum Vater im Himmel. Wo denn? Der große, ewige Gott, der Vater geworden, der Vater ist und den der Jesus als Vater offenbart hat, ist im Haus des Vaters. Meine Eltern haben vor kurzem ihr Haus verkauft. Ich habe noch ein Elternhaus, aber es bringt jetzt nicht mehr viel, dahin zu fahren. Es ist zwar noch das Elternhaus, aber es sind jetzt andere Leute da drin. Und jetzt sehen wir einen großen Unterschied beim Haus des Vaters. Im Haus des Vaters ist der Vater. Und der Heilige Geist und der Herr Jesus. Und wir sind auf dem Weg dorthin, das werden wir jetzt in diesem Kapitel besonders sehen. Und der Herr Jesus steht jetzt hier auf der Erde, kurz vor Golgatha, und sagt jetzt, die Stunde ist gekommen. Was denn? Was denn für eine Stunde? Wisst ihr was? Das durchzieht dieses Kapitel. Die Stunde war jetzt gekommen, ich gehe zurück zum Vater. Das ist das, was den Herrn Jesus so hoch erfreut hat. Können wir sich das nicht vorstellen, etwas? Der Jesus war über 30 Jahre hier auf dieser Erde und jetzt war endlich der Zeitpunkt nahe gekommen, ich gehe zurück zum Vater. Aber mit dem Herrn Jesus schwang eine Sache, die er jetzt gerade hier mit seinem Vater bespricht. Die Seinen, die Jünger, die Gläubigen, die Christen, die würden hier auf der Erde zurückbleiben. Und deswegen spricht er mit dem Vater über diese Seinen. Jetzt haben wir schon einige Male den Namen Vater gesagt. Und das ist auch der Schlüssel für dieses Kapitel. Wir dürfen alles, was wir hier in diesem Kapitel finden, gerade mit diesem Namen Gottes in Verbindung bringen. Und dieser Name Gottes, den gibt es auch im Alten Testament, aber in einer ganz anderen Verbindung und Bedeutung. Da steht oftmals die Bedeutung, dass Vater genannt wird, um einen Ursprung einer Sache zu zeigen. Aber hier bei Johannes, der immer so spricht oder dessen großes Ziel es ist, so zu sprechen, ist der Mann, der Schreiber des Neuen Testaments, der Beziehung. Kennt ihr Beziehungen? Habt ihr auch auf dieser Erde Beziehungen? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir sehr Schwierigkeiten haben mit Beziehungen. Hier ist das anders. Hier gibt es Beziehung zwischen göttlichen Personen und wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, werden in diese Beziehung mit hineingebracht. Das ist einfach wunderbar zu sehen. Dann haben wir schon gesagt, dass das ein Blick in den Himmel ist. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dann sprechen wir nicht über Dinge auf dieser Erde. Dann sprechen wir nicht über Dinge, die zeitlich begrenzt sind. Dann sprechen wir nicht über menschliche Dinge, sondern genau alles, was für uns Menschen total fremd ist. Wir sprechen nämlich über Dinge, die den Himmel betreffen, die ohne Zeit sind, die ewig sind und die zudem auch noch göttlich sind. Und jetzt sagst du vielleicht als Kind, ich kann gar nichts verstehen. Aber ich hoffe, dass wir alle etwas verstehen können. Es ist gar nicht so sehr eine Sache, ob man sehr schlau im Kopf ist, sondern ob man ein Herz hat, was gerne hören möchte, was der Jesus sagt. Und ich hoffe, dass ich als erstes ein offenes Herz haben für diese Gedanken Gottes. Also wir haben schon gesagt, der Jesus betet zum Vater. Der Jesus sagt, die Stunde ist jetzt gekommen, das heißt, mein Auftrag auf dieser Erde ist erfüllt. Und jetzt sagt er als erstes, verherrliche deinen Sohn. Was bedeutet das denn? Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich gerne Zettel verteile. Das wäre jetzt fast schon der erste Moment, wo man das mal tun müsste. Schreibt bitte mal alle auf einen Zettel die Definition für verherrlichen. Was bedeutet das überhaupt? Verherrlichen. So müssen wir ja die Bibel lesen, damit wir verstehen, was in der Bibel steht. Ich hoffe auch, wenn ihr als Familie die Bibel lest oder wenn ihr abends schon alleine die Bibel lest, dass ihr dann euch was aufschreibt und sagt, Mama, Papa, ich habe gestern Abend oder ich habe gerade gelesen, habe ich nicht verstanden. Wisst ihr warum? Weil dann kann man ja viel mehr verstehen. Wenn man immer nur irgendwas liest und versteht es nicht, dann denkt man, es ist ein langweiliges Buch. Ist es nicht. Und ich möchte es ganz einfach machen. Verherrlichen heißt, dass man etwas darstellt. Wir könnten sagen, zeigen oder darstellen der Verzüglichkeiten, der Dinge, die an einer Person besonders sind, dass man die zeigt, darstellt. Und der Jesus sagt jetzt, Vater, verherrliche deinen Sohn. Was bedeutet das denn? Der Jesus sagt, wir könnten es ganz einfach sagen, nimm mich in den Himmel. Er wollte ja zurückgehen zum Vater und er sagt, jetzt ist die Stunde gekommen, ich bin fertig hier auf dieser Erde. Wir werden gleich sehen, der Jesus steht zwar vor dem Werk von Golgatha, aber er sieht sich, weil er nämlich nicht nur Mensch auf dieser Erde ist, sondern auch der ewige Sohn, also Gott selbst, konnte er so reden, dass alles schon vollbracht war. Und er sagt jetzt, nimm mich bitte auf in den Himmel. Und vielleicht waren einige von uns bei der Konferenz vor kurzem am 3. Oktober in Bielefeld. Da haben wir auch einen ähnlichen Vers vor uns gehabt, der hier sehr stark mit in Verbindung steht. In 1. Timotheus 3, Vers 16 steht nämlich ein Vers, den wir vielleicht ganz kurz mal aufschlagen. Und da steht nämlich am Ende der sogenannten Kette, dass da steht, aufgenommen, so heißt es, glaube ich, in Herrlichkeit. Genau, aufgenommen in Herrlichkeit. Wie ist der Jesus aufgenommen, so könnten wir fragen? In Herrlichkeit. Das heißt, Gott hat den Herrn Jesus in den Himmel aufgenommen und zwar in herrlichen Umständen, nämlich wie? Durch diese Wolke, die den Herrn Jesus hat auffahren lassen in den Himmel. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn du das machst, das ist übrigens hier sehr interessant bei diesem Kapitel, in diesem Reden des Herrn Jesus mit seinem Vater, immer dieses Wechselnde. Der Jesus sagt etwas zum Vater, mach du das und ich mach dann auch was. Wir würden fast sagen, so kann man doch gar nicht reden. Aber wir sehen eben, hier reden nicht nur ein Mensch, obwohl der Jesus Mensch ist, sondern der Herr Jesus ist Gott und kann mit seinem Vater so reden. Verherrliche du mich. Was würde der Herr Jesus machen? Damit dein Sohn dich verherrliche. Wir sehen aus dieser Reihenfolge, das würde erst passieren, wenn das Erste sozusagen abgeschlossen ist. Also der Jesus sagt, ich möchte zurück in den Himmel und vom Himmel aus werde ich dann dich, den Vater, verherrlichen, also die Vorzüglichkeiten seiner Person darstellen oder zeigen. Wie würde das passieren? Wer von euch ist gläubig? Wenn wir mal alle aufzeigen, hoffentlich, dann sind wir alle sozusagen verherrlicht durch den Sohn. Nämlich, der Jesus hat vom Himmel aus, weiter ist er tätig gewesen und jeden, den er zu dem Herrn Jesus zu sich gezogen hat, hat er auch zum Vater gezogen. Und damit verherrlicht er den Vater. 2000 Jahre schon fast. Die Menschen haben gedacht, wenn der Jesus mal im Himmel ist, dann wird das alles vorbei sein. Dann passiert nichts mehr. Stimmt nicht. Es glauben immer noch viele Menschen an den Jesus heute noch. Das ist eine wunderbare Verherrlichung des Vaters. Also, dein Sohn würde der Jesus den Vater verherrlichen. Es steckt noch eine weitere zukünftige Komponente darin, die wir insbesondere dann, wenn der Herr das schenkt, morgen Abend sehen werden, dass auch der Herr Jesus noch in der Zukunft den Vater sozusagen zeigen, darstellen wird im tausendjährigen Reich, bis hin in den ewigen Zustand, besonders Vers 22 und 23. Aber das wollen wir mal liegen lassen, sondern jetzt einfach dieses Genießen, dass jeder Gläubige sozusagen ein Ergebnis der Bitte des Herrn Jesus hier ist. Und in Vers 2 sagt der Jesus jetzt, dass Gott, der Vater, dem Herrn Jesus Gewalt gegeben hat über alles Fleisch. Der Jesus hat die Macht, Gewalt, die Berechtigung über alle Menschen und sogar noch mehr, könnten wir sagen, aber hier stehen die Menschen besonders vor uns, über die ganze Schöpfung, über Himmel und Erde. Und diese Macht, diese Gewalt hat er insbesondere dadurch bekommen, dass der Jesus Mensch geworden ist und an das Kreuz gegangen ist. Ich schlage nur mal eine Stelle aus dem Johannesevangelium auf. Es ist immer sehr schön bei Johannes, da findet man das an vielen Stellen. Wir können das nicht immer machen, aber vielleicht an dieser ist es ganz wichtig. In Kapitel 5, Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und jetzt? Und er hat ihm Gewalt gegeben, zu Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Der Jesus hat also sich durch insbesondere das Werk am Kreuz von Golgatha das Anrecht auf alle Menschen, ja auf die ganze Schöpfung, erworben. Ich könnte jetzt noch Stellen aus Matthäus 13 anführen oder auch aus 2. Petrus 2, Vers 1, wo klar wird, dem Herrn Jesus gehören alle. Aber Vorsicht, nicht alle bekehren sich, sondern er hat das Anrecht auf alle Menschen. Dieses Anrecht hat er sich erworben. Aber jetzt geht dieser Vers ja noch weiter. Damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Also aus der Gruppe von allen kristallisiert sich jetzt eine kleinere Gruppe heraus. Das sind Menschen, die der Vater dem Herrn Jesus gegeben hat. Wer ist das denn jetzt? Und jetzt dürfen hoffentlich unsere Herzen jubilieren. Ich weiß nicht, ob ihr gerne, was nehmen wir mal, einen Kaktus? Stellt euch vor, ich würde euch einen Kaktus schenken. Vielleicht denkt ihr, ach du liebe Zeit, was soll ich denn damit? Und ihr geht gleich um die Kurve, da ist ein Mülleimer, weg ist er. Aber jetzt schenkt euer Ehemann oder eure Mutter oder wer auch immer, eine Person, die ihr sehr, sehr gerne habt, euch einen Kaktus. Würdet ihr den auch in den nächsten Mülleimer werfen? Ich hoffe nicht. Sonst müsste man mal sagen, was hast du denn für eine Beziehung zu deiner Mutter? Die schenkt den Kaktus und du schmeißt ihn sofort weg. Wisst ihr, dass der Vergleich gar nicht mal so weit hergeholt ist? Wir sind von dem Vater dem Herrn Jesus geschenkt worden. Und wir sind wahrscheinlich noch nicht mal so viel wert wie ein Kaktus. Wir sind Menschen, die arm in Sünde und Not geboren sind, die eigentlich auf dem, ja, nicht eigentlich, die auf dem Weg zur Hölle waren. Aber der Wert, die jetzt wir besitzen, ist der, dass wir Geschenke des Vaters an den Sohn sind. Und wisst ihr was? Diese Geschenke hegt und pflegt er. Das ist ein großer Unterschied, oder? Wir werden da noch einmal zu kommen, deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen ausgeholt. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein. 5-mal in diesem Kapitel kommt es vor, dass der Jesus von denen spricht, die du mir gegeben hast. Das ist ein großer Unterschied. Wenn da solche sind, die gegeben sind von dem Vater an den Sohn. Das wollen wir jetzt einfach mitnehmen und ich hoffe, dass euer Herz jubiliert. Aber jetzt geht es noch weiter. Er sagt ja nicht nur die, die du mir gegeben hast. Also wir gehörten sozusagen Gott dem Vater. Er hat schon an uns gedacht im Ratschluss. Es gab in der Ewigkeit schon einen Entschluss, dass das einmal passieren sollte. Und jetzt kommt es soweit, Menschen bekehren sich und werden dem Sohn gegeben. Und der Sohn schenkt uns jetzt auch was. Ewiges Leben. Oh, das ist ja schon wieder schwer. Ihr lieben Kinder, was ist denn ewiges Leben? Könnt ihr das schon verstehen? Das bedeutet nicht, dass man niemals stirbt, also ewig lebt. Ah, wirklich nicht? Also, jeder Mensch, der auf die Erde geboren wird, wird ewig existieren. Auch die Menschen, die nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben. Leider, und das ist ja der Ernst, warum wir auch gesagt haben, glaube bitte heute an den Herrn Jesus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Weil dann könnte es sein, wenn du das nicht machst, dass du ewig in der Hölle bist. Aber das ist kein ewiges Leben, was der Jesus hier meint. Sondern der Jesus sagt, dass wir jetzt das Leben bekommen, was Gott auch hat. Bitte? Ehrlich? Ja. Ehrlich. Wisst ihr, was in 1. Johannes 2, Vers 8 steht? Was wahr ist in ihm, da spricht der Schreiber Johannes, hat er auch den Johannesbrief geschrieben, spricht über den Herrn Jesus und sagt, was wahr ist in ihm, der Jesus hat ewiges Leben, ist auch wahr in euch. Ja. Wenn ihr nur einmal kurz ins erste Kapitel geht, entschuldigt, dass wir so ein bisschen auch blättern müssen, aber das ist ganz wichtig. Dann steht da nämlich in 1. Johannes 1 stehen zwei wichtige Verse, nämlich Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, das könnten wir auch beschreiben als Bekehrung, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt kommt es. Vers 13, nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wenn du dich bekehrt hast, wenn du mit deinen Sünden zum Herrn Jesus gekommen bist, dann bist du aus Gott geboren. Und damit hast du das Geschenk ewiges Leben bekommen. Und ich möchte das versuchen, an einem Beispiel klarzumachen, warum das so entscheidend und so wichtig ist. Als ich hierher gefahren bin, da bin ich an vielen Bauernhöfen vorbeigefahren. Und jetzt stellen wir uns nicht nur so einen kleinen Bauernhof vor, sondern wir stellen uns einen Mann vor, einen reichen Gutsbesitzer, der hatte nicht nur einen kleinen Hof, sondern ein riesen Areal. Über Tausende von Schweinen, ganz viele andere Tiere. Und auch ein Schloss. Und jetzt kommt der Herbst und immer wenn er abends, als etwas kühler wird jetzt, setzt er sich ins Wohnzimmer und macht den Kamin an. Das Problem ist, er sitzt alleine. Und wisst ihr, was er sich eines Tages überlegt hat? Er hat sich ein Schwein aus dem Stall genommen, hat das Schwein gewaschen, hat das schön angezogen und hat es mit ins Wohnzimmer genommen. Es wird gleich sehr ernst. Das Schwein hat natürlich sofort, als die Tür ein bisschen aufging, das Weite gesucht und ist wieder in den Dreck zurückgegangen. Wisst ihr warum? Das wollte gar nicht am Kamin bei einem Menschen im Wohnzimmer sitzen. Das wollte lieber bei den anderen Schweinen im Dreck sich suhlen. Ich möchte dir nicht zu nahe treten. Deswegen nehme ich mich als Beispiel. Ich bin das Schwein. Was wollte ich bei Gott? Ich bin von Natur aus mit Gott überhaupt nicht kompatibel. Aber Gott wollte gerne, dass wir bei ihm sind. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Ich darf mal so sagen, er hat aus Schweinen Kinder Gottes gemacht. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das jetzt meine. Nicht, dass ich euch zu nahe trete. Aber er hat uns seine Natur, ewiges Leben gegeben, damit wir fähig sind, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist das Ziel Gottes. Vielleicht sagen manche hier, ich bin schon froh, wenn ich einmal im Himmel irgendwo an irgendeiner Ecke sitze. Das ist in gewisser Weise klar, dass das schon unfassbar ist, gegenüber der Hölle irgendwo an einer Ecke Platz zu nehmen. Aber Gott sagt, na nein, ich wollte doch viel mehr für dich, sei doch nicht so bescheiden. Ich wollte, dass du in mein Wohnzimmer kommst. Ich wollte dich an mein Herz drücken. Und ich habe alles getan. Ich habe dich, um es mit einem anderen Wort zu sagen, zu einem Kind Gottes gemacht. Wenn der erste Johannesbrief davon spricht, dann könnten wir eigentlich immer lesen, Geborener, Kinder Gottes. Wir könnten mit Epheser 1, Vers 4 sagen, dass wir heilig und untadelig vor ihm in Liebe sind. Wir sind in einer wunderbaren Position angekommen. Ihr seht, wir müssen uns ein bisschen sputen, weil die Zeit läuft natürlich uns immer weg. Aber da sind jetzt schon recht viele, ich darf mal sagen, Pflöcke, die wir eingeschlagen haben, um auch den weiteren Verlauf des Kapitels besser zu verstehen. Denn der Jesus erklärt jetzt in Vers 3, das möchte ich jetzt nur ganz kurz machen, dies ist, ich füge, das ist manchmal übrigens ganz gut, nicht, dass ihr denkt, ich wollte dem Wort Gottes noch was hinzufügen, weil das nicht richtig ist. Das meine ich nicht. Aber manchmal ist es gut, wenn man ein paar Worte einfügt, um besser zu verstehen, was gesagt werden soll. Und wir könnten hier bei dem dritten Vers einfügen, dies aber ist die Fähigkeit oder die Reichweite, das, was durch das ewige Leben möglich ist. Was denn? Durch das ewige Leben können wir Gott als Vater erkennen und den Herrn Jesus als den Sohn. Und dadurch können wir erkennen, meint nicht nur, wenn ich jetzt zum Beispiel gleich jemand begrüße und sage, ich erkenne dich, wir haben uns schon mal irgendwann gesehen. Das ist nicht gemeint. Erkennen ist viel, viel weiter. Ist eine Beziehung eingehen. Das ist eben, wir könnten sagen, die Gemeinschaft der Familie Gottes. Und natürlich, was noch viel, viel wichtiger ist am Ende, wir können dann auch einmal da sein, wo das ewige Leben sozusagen zu Hause ist. Nämlich im Haus des Vaters. Das ist die Fähigkeit. Und ich kann das jetzt nur ganz kurz hier machen, damit wir eben versuchen, in dem Text noch ein wenig weiterzukommen. Also Vers 3, diese Fähigkeit, diesen Umfang, hat dieses ewige Leben. Übrigens, nur eine ganz kurze Bemerkung noch, Jesus Christus, wenn ich das richtig weiß, nennt sich der Jesus nur an dieser Stelle mit diesem Namen Jesus Christus. Ganz interessant. Vers 4 sagt jetzt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Also, wisst ihr noch, was verherrlichen bedeutet? Ich habe dich dargestellt auf der Erde. Das meint, als der Jesus hier auf dieser Erde war, hat der Jesus gezeigt, von wem er gekommen ist, nämlich von dem Vater. Ihr könnt ein paar Kapitel vorher aufschlagen, Kapitel 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Vielleicht hat das jemand auch schon mal zu dir gesagt, du siehst aber deinem Vater ganz ähnlich oder deiner Mutter. Dann haben also diejenigen, die dich beobachtet haben, gesehen, oh, guck mal, der sieht in dieser Beziehung oder in dieser Handlung oder in diesem, wie er sich macht, genau aus wie die Mutter oder der Vater. Und das ist genau, aber natürlich in vollkommener Weise das, was wir sehen dürfen. Alles, was der Jesus gemacht hat, können wir sagen, das ist der Vater. Weil der Jesus hat in seinem ganzen Leben hundertprozentig immer das getan, was der Vater wollte. In keiner Sekunde, in keinem Weg, in keinem Wort ist der Jesus davon abgewichen. Und jetzt können wir mal die Evangelien dahingehend lesen. Als der Jesus das gemacht hat, hätte der Vater das auch gemacht. Als der Jesus dieses gemacht hat, hätte der Vater das auch gemacht. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das ist ja jetzt das Besondere. Das war nicht wie Adam und Eva im Paradies, sondern auf der Erde, die jetzt Schauplatz der Sünde war, wo viel Krankheit, wo Elend, wo Tod, wo Hunger, wo Durst, wo all das war. Da war der Jesus und hat den Vater offenbart. Das Werk habe ich vollbracht. Im ersten Moment könnte man denken, okay, ich habe dich verherrlicht als im Leben auf der Erde und jetzt spricht der Jesus über das Werk von Golgatha. Aber da hilft uns ein bisschen die Anmerkung und da sagt er nämlich, das ist die Anmerkung, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, Anmerkung 4, indem ich das Werk vollbracht habe. Stimmt das überhaupt, was hier in der Bibel steht? Der Jesus würde doch erst an das Kreuz gehen in Kapitel 18, 19 und 20 oder 18, 19. Da sehen wir, hier spricht ein Mensch, aber dieser Mensch ist gleichzeitig der ewige Sohn Gottes. Und wir können nie sagen, ich habe gleich Fanta getrunken oder steht die gar nicht da? Doch, steht da. Kann ich nicht machen, weil ich weiß gar nicht, ob ich gleich noch lebe und ob ich gleich was trinken kann. Aber bei Gott ist das ganz anders. Und wisst ihr, warum mich das so glücklich macht? Weil der Jesus sagt das auch, da werden wir morgen Abend hinkommen. Die Herrlichkeit, Vers 22, habe ich ihnen gegeben. Wer von euch ist denn schon in der Herrlichkeit? Also ich bin noch nicht da. Ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde und vielleicht sagt jemand, ja, ich habe auch noch Kopfschmerzen und ich habe Hunger und ich bin müde. Stimmt, wir sind noch hier. Wir sind noch gar nicht in der Herrlichkeit. Aber genauso wie der Jesus sagen kann, habe ich vollbracht, kann er auch sagen, habe ich ihnen gegeben, weil all das, was Gott tun möchte, kommt auch zustande. Bei uns ist das ganz anders. Da sage ich meinen Kindern, Samstag habe ich frei, wir gehen schwimmen. Dann kommt Samstagmorgen und wir gehen gar nicht schwimmen. Weil einer ist krank geworden, Schwimmbad ist zu oder was auch immer. Bei Gott nie. Also Schwimmbad zu ist bei Gott nicht so wichtig, aber ihr versteht, was ich meine, ja? Ist das nicht großartig? Das macht mich einfach total glücklich, dass wir mit diesem großen Gott so verbunden sind und was Gott sagt, das passiert. Ob es in der Zukunft liegt, ob es in einer Stunde passieren soll oder in 1000 Jahren. Bei Gott ist das fest. Und deswegen kann der Jesus hier auf der Erde so sprechen. Wunderbar. Dass du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Wir sehen also einerseits, dass der Jesus aus Freiwilligkeit das getan hat, aber andererseits auch, dass er dann sagt, dass ich es tun sollte. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 10, dass der Jesus gesagt hat, ich habe ein Gebot empfangen, mein Leben zu lassen. Das war kein Gesetz für den Herrn Jesus, sondern der Wunsch Gottes, dass einmal Menschen in den Himmel, in das Haus des Vaters kommen, das war für den Herrn Jesus ein Gebot. Und deswegen konnte er auch hier sagen, dass ich es tun sollte. Und wieder haben wir diesen Wechsel, Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, was denn? Der Jesus sagt jetzt praktisch, auch hier möchte ich versuchen, das kurz zu machen, der Jesus sagt jetzt praktisch, ich habe das vollbracht und jetzt möchte ich gerne, dass du mich verherrlichst, und zwar mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt, also bevor die Schöpfung da war. Was ist das für eine Bitte? Warum sagt der Jesus das? Wir überlegen noch mal kurz. Der Jesus ist Mensch geworden. Was passiert mit uns, wenn wir Menschen sind? Wie lange bleiben wir Menschen? Immer. Und der Jesus hat sich dem Menschsein genau so unterworfen, dass der Jesus auch immer Mensch bleibt. Und jetzt sagt der Jesus, ich möchte ja wieder zurück zu dir. Das haben wir ja schon gehört. Die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn. Aber der Jesus fügt jetzt hinzu und sagt, ich möchte gerne von dir als Mensch dorthin zurückkehren. Macht das einen Unterschied? Einen gewaltigen Unterschied. Wisst ihr, warum das so gewaltig wichtig gerade für uns Menschen ist? Wer von euch hat Gott schon mal gesehen? Es kann keiner aufzeigen, weil Gott kann man nämlich nicht sehen. 1. Timotheus 6, Vers, ich glaube so 16 oder so heißt es, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Man kann Gott nicht sehen. Aber durch den Herrn Jesus als Mensch gewordener Sohn Gottes können wir in der Zukunft im Haus des Vaters den Herrn Jesus sehen und damit Gott sehen. Aber hier kommt ja jetzt noch etwas hinzu. Er sagt ja jetzt, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor diese Welt geschaffen worden ist. Und das bedeutet Folgendes. Auch das ist wieder ein Vorgriff jetzt auf morgen Abend, wenn wir über Vers 24 nachdenken. Der Jesus würde jetzt nämlich als Mensch zurückkehren in den Himmel und in der Ewigkeit, wenn wir dann auch im Himmel sind, im Haus des Vaters, das wird in Vers 24 besprochen, werden wir das sehen, was immer schon im Himmel im Haus des Vaters gewesen ist, nämlich, dass da ein Vater ist und ein Sohn ist und dass diese Personen durch Liebe gekennzeichnet sind. Und jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Wo kommt das Wort Liebe zum ersten Mal vor? In 1. Mose 22. Der Vater Abraham soll seinen einzigen Sohn, den du lieb hast, nehmen. Ich hätte bis vor kurzem, oder weiß nicht, wann mir das erste Mal jemand gesagt oder man das gelesen hat, gesagt, bestimmt kam das vor, dass der Mann die Frau liebt. Ja, das ist das zweite Mal. 1. Mose 24. Aber das erste Mal ist, der Vater liebt den Sohn. Da sehen wir einfach, wie Gott schon im Alten Testament, das wird uns gleich im zweiten Teil auch vielleicht noch einmal beschäftigen, dass er da schon etwas verankert hat von diesen Dingen. Und wir werden gerade diese Herrlichkeit, die Liebe zwischen göttlichen Personen, werden wir einmal in aller Ewigkeit bewundern. Und damit kommen wir noch ein paar Momente zu diesen Versen 6 bis 8. Der Jesus sagt in diesem Kapitel in Johannes 17, 10-mal, ihr könnt ja auch noch ein bisschen was mitnehmen für die Hausaufgaben, 10-mal ich habe. Könnt ihr mal unterstreichen. Ich habe, ich habe, ich habe. Was er alles getan hat. Wunderbar. Und zwar sagt er jetzt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Hier sehen wir wieder, der Schlüssel zu dem Verständnis von Kapitel 17, von dieser Rede, dieses Gebetes des Herrn Jesus zum Vater, ist gerade der Vater. Er sagt jetzt, ich habe deinen Namen gezeigt, offenbart. Was denn für einen Namen? Den Namen des Vaters. Ein Bruder schreibt dazu, das fand ich sehr, sehr schön, im Alten Testament gab es noch viele Wolken. Und wenn ich jetzt euch fragen würde, ich glaube im Moment sind auch Wolken, scheint die Sonne? Dann sagen viele, nein, scheint nicht. Aber es stimmt gar nicht. Die Sonne scheint, aber die Wolken verdecken die Sonne. Also natürlich verstehen wir alle, die Sonne scheint nicht, meinen wir jetzt nicht, die Sonne ist schon untergegangen, sondern wir können sie nicht sehen. Und so ist es im Alten Testament auch. Die Sonne scheint, aber es waren noch Wolken davor. Aber jetzt sind die Wolken weg. Jetzt scheint die Sonne über die Person Gottes ohne Wolken auf dieser Erde, nämlich offenbart durch den Herrn Jesus. Das ist einfach wunderbar. Und der Jesus sagt, ich habe das den Menschen offenbart. Und zwar welchen? Die du mir aus der Welt gegeben hast. Eben haben wir gesehen, wir sind Geschenke des Vaters an den Sohn. Jetzt sehen wir, woher wir kommen. Wir kommen aus dieser Welt. Wir sind also aus den Menschen, den vielen Menschen, die Gott geschaffen hat, genommen worden. Jetzt muss ich noch eine kleine Klammer machen. Wisst ihr, es ist sehr interessant, dass in diesem Kapitel, ich glaube, 18 Mal das Wort Welt vorkommt. Wo wir gesagt haben, es geht doch um den Vater, es geht doch um Gott, es geht doch um so, ja, aber immer wieder Welt. Und wir müssen bei Welt ein bisschen aufpassen, weil gerade Johannes benutzt dieses Wort in ganz verschiedenen Beziehungen. Manchmal meint er, als das böse, gottfeindliche System, wo der Teufel alles gegen den Herrn Jesus machen möchte. Manchmal meint er, und ich glaube, das ist hier der Schwerpunkt, dass er aus den anderen Menschen die Gläubigen genommen hat und vom Vater sind sie ihm gegeben. Es ist übrigens ganz interessant, ich habe jetzt nicht die Zeit dazu, aber wenn wir mal kurz im Überblick das uns anschauen, aus der Welt gegeben, Vers 6, sie sind noch in der Welt, Vers 11, die Welt hat sie gehasst, Vers 14, sie sind nicht von der Welt, Vers 14, aber sie sind, Vers 18, in die Welt gesandt und einmal wird in Vers 23 die Welt erkennen. Da sehen wir einfach, wie das eine Rolle spielt, dass Gott gerade zeigen möchte, das passiert nicht irgendwo im Hinterzimmer. Das wird einmal, jetzt in dieser Welt ist das schon so, und es wird auch später einmal die Welt erkennen, die Menschen erkennen. Das ist ein wunderbarer Gedanke Gottes, der das offenbar machen möchte, zeigen möchte. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Da haben wir wieder diesen Gedanken, diesen wunderbaren, den wir nochmal wiederholen wollen. Wir sind Geschenke des Vaters an den Sohn. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Ich möchte einen ganz kleinen Exkurs machen. Ich hoffe, ihr habt die Zeit. In das Lied der Lieder. Wenn wir das einmal kurz aufschlagen, dann kann ich nur ganz kurz sein, aber das ist einfach herrlich zu sehen. Da finden wir ein ganz anderes Thema, aber da geht es um die Braut und den Bräutigam. Und die Braut freut sich darüber. Ich schlage nur mal kurz die Stellen auf. In Lied der Lieder, Kapitel 2, da sagt sie, aus lauter Freude, Vers 16, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Sie freut sich einfach, ich habe einen Mann, ich habe einen Bräutigam. Aber im weiteren Verlauf wird das auf einmal anders. In Kapitel 6 sagt sie, Vers 3, ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Da dreht sie das schon um. Also sie denkt erst an den Geliebten und dann an sich. Und in Kapitel 7, Vers 11, ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Da spricht sie gar nicht mehr über sich, sondern nur noch, in Anführungszeichen, ausschließlich über den Bräutigam. Und das ist auch das Ziel Gottes. Wir können uns einerseits freuen, wir sind errettet. Aber Gott möchte sozusagen noch mehr erreichen in unserem Leben. Er möchte gerne, dass wir uns einfach zutiefst freuen, dass wir Geschenke des Vaters an den Sohn sind und dass das mehr uns vor unseren Augen steht. Dann sagt er, sie haben dein Wort gehalten. Ich muss vielleicht noch hinzusagen, ab Vers 6 bis Vers 19 ist explizit natürlich vor dem Auge des Herrn Jesus besonders die Jünger. Wir können aber natürlich viele Dinge, nicht alle, auch auf uns beziehen. Ab Vers 20 ist es dann sehr, sehr deutlich, dass er den Kreis erweitert. Also insbesondere die Jünger sind jetzt vor ihm und er sagt, sie haben dein Wort gehalten. Wie denn? Ja, wir könnten jetzt auch sagen, sie sind geflohen, sie haben den Herrn Jesus verleugnet, wie Petrus. Aber gemeint ist hier, durch die Nachfolge, der Petrus hat einmal gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Haben sie die Offenbarung des Vaters, den Herrn Jesus und damit sein Wort gehalten. Dann sagt er, jetzt, also die Folge von Vers 6 ist jetzt Vers 7, haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Das ist eine wichtige Reihenfolge. Die Reihenfolge ist nämlich, erst nachfolgen und dann erkennen. Ich mache es mal ganz einfach für euch Kinder. Erst gehorchen und dann verstehen. Warum muss ich das machen? Das ist nicht die richtige Reihenfolge. Die Reihenfolge ist gehorchen und dann wirst du, je mehr du gehorchst, auch je mehr erkennen. Das ist hier ein bisschen versteckt so, aber das ist das göttliche Prinzip. Und zwar haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Ich möchte jetzt drei Dinge vorstellen. Sie haben als erstes die Quelle erkannt. Es kommt alles von dem Vater. Zweitens haben sie den Inhalt erkannt, nämlich, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und drittens haben sie den Botschafter, also den Überbringer erkannt, nämlich und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Das ist auch ganz wichtig für uns. Ich fasse nochmal zusammen. Sie haben erkannt, von wo es ausgegangen ist, von dem Vater. Die Quelle. Sie haben zweitens den Inhalt erkannt, die Worte, die du mir gegeben hast. Und drittens haben sie den Botschafter, nämlich den Herrn Jesus, erkannt. Und der Jesus hat in Kapitel 15, Vers 15 gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Einfach ein wunderbares Privileg. Wir könnten jetzt sagen, es geht um Familiengeheimnisse der Familie Gottes. Erzählt ihr immer alles, was in der Familie besprochen wird? Auch euren Freunden in der Schule? Oder wem auch immer? Ist nicht so gut, oder? Und so ist es auch hier. Wir haben sozusagen, also keine Familiengeheimnisse, aber wir dürfen als Familie Gottes etwas ganz Besonderes haben. Worte, die kommen vom Vater. Der Jesus als der Botschafter hat sie uns überbracht und sie haben einen wunderbaren Inhalt. Wir haben schon ein paar Sachen erlebt. Söhne Gottes, Kinder Gottes, wir haben ewiges Leben. Das ist doch wunderbar, oder? Und das prägt jetzt die Jünger und damit komme ich zum letzten Gedanken für den ersten Abschnitt. Der Jesus sagt jetzt hier noch zwei Dinge, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Darin kommen zwei wunderbare Dinge im Leben und im Werk des Herrn Jesus zum Ausdruck. Das erste ist, ich bin von dir ausgegangen, spricht von absoluter Freiwilligkeit. Und das zweite ist, dass du mich gesandt hast, spricht von absoluter Abhängigkeit. Und das wollen wir jetzt als letztes auf uns noch anwenden. Weil das auch etwas Wichtiges ist für jede Aufgabe, die du machst. Hast du eine Aufgabe für den Herrn Jesus? dann hoffe ich, dass sie durch diese zwei Dinge geprägt sind. Weil sonst wird es schwierig. Nämlich freiwillig und abhängig. Seht ihr, Gott möchte nicht, dass wir irgendeine Aufgabe für ihn tun aus Zwang. Das möchte Gott nicht. Aber wenn wir eine Aufgabe für ihn tun, dann möchte er, dass wir das in absoluter Abhängigkeit von ihm tun. Das heißt, dass wir fragen, was soll ich tun, wie soll ich es tun, wann soll ich es tun? Also in dieser Abhängigkeit, aber freiwillig. Und der Jesus ist das Beispiel par excellence für uns. Er ist von dem Vater ausgegangen, freiwillig, aber der Vater hat ihn auch gesandt. Damit sind wir am Ende des ersten Teiles angekommen. Der Jesus hat uns den Vater offenbart, erstmal natürlich den Jüngern. Und das ist ein wunderbares Privileg. Und wir werden sehen, was das noch weiter bedeutet. Der Jesus möchte sein Wort an unseren Herzen segnen.